Geheimnis.
Staffel 1. Episode 7. Diesmal gibt es eine Orientierung zu dem Themenbereich ADHS und KPTBS. Evil Mantis. Evil Mantis. Evil Mantis. Ein Podcast von und mit Matthias Köfner.
Willkommen bei einer weiteren Folge von Evo Mentis. Ich vermute mal, ihr habt die Episoden bis jetzt schon gehört. Das kann hilfreich sein, wenn ich ein bisschen drauf aufbauend noch ein paar Sachen dazu erzähle. Die bisherigen Themen waren, ich habe ein bisschen was zur Diagnostik gesagt, was ich daran gut und schlecht finde, wie das so grob funktioniert. Ich habe über Neurodivergenz ein bisschen was erzählt, das ist, glaube ich, ganz wichtig, darüber, dass alles eigentlich letztlich eine gewisse Anpassung ist. Über evolutionäre Psychologie habe ich einiges erzählt, über Epigenetik, und heute geht's wirklich mal um ADHS, aber auch komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und warum erzähle ich jetzt beides in Kombination miteinander? Klassisch, konventionell oder zumindest State of the Art, wie das in der Diagnostik laufen würde, würde man versuchen, beides zu differenzieren. Das heißt, komplexe posttraumatische Belastungsstörung, ich sag gleich noch, was das ist, werden klar abgegrenzt von ADHS. Das sind zwei verschiedene Sachen und die müssen auch durch Differentialdiagnostik quasi getrennt werden. Ja, die dürfen nicht verwechselt werden. Ich erkläre jetzt mal als erstes, was ist komplexe posttraumatische Belastungsstörung, weil es ein bisschen anknüpft auch an das Thema Epigenetik und Trauma und Traumafolgestörung, was ich erzählt hatte. Vielleicht erstmal noch einen Schritt zurück. Posttraumatische Belastungsstörungen sind, letztlich ist das so nach Vietnamkrieg und so weiter überhaupt erst aufgekommen als Diagnose. Da hat man diesen Diagnosebegriff quasi neu geschaffen, weil eben auffällig war, dass viele Soldaten nach ihrer Rückkehr Angstzustände hatten, nervös, reizbar waren, ja, Impulskontrollstörungen zum Teil hatten, aber auch zum Teil konkrete Ängste verknüpft haben mit bestimmten Situationen. Und das war einfach eine Folge aus Kriegsereignissen und aus traumatischen Erlebnissen während des Krieges. Eigentlich spannend, dass erst so spät in der Psychologie und Auseinandersetzung so eine grundlegend elementare Sache benannt wurde. Daran sieht man aber, was für einen langen Weg möglicherweise die Psychologie an vielen Stellen erst noch vor sich hat, und wie wenig weit sie gekommen ist. Aber es ist ja schön, dass sie auf dem Weg ist. Trotzdem ist das was in der Menschheitsgeschichte schon ganz lange und ganz oft eigentlich eine Rolle gespielt haben muss. Und das ist auch nichts Modernes irgendwie, kein moderner Mechanismus, sondern das ist einer, der in der Evolution ganz lange und tief verankert ist. Existenziell bedrohliche Situationen hinterlassen Spuren, wie ich auch gesagt habe, auch eben spezifisch in der Epigenetik. Und das ist nichts, was sich einfach in den letzten paar hundert Jahren oder sowas oder paar tausend Jahren erst entwickelt hat oder entwickelt haben kann, sondern es muss viel länger schon im Menschen oder im Lebewesen verankert sein. Und wenn sich es selbst bei Ratten nachweisen lässt, kann man davon ausgehen, dass es mehr, viel mehr als die ganze Menschheitsgeschichte und wahrscheinlich schon die Wirbeltiergeschichte irgendwie komplett existiert. Trotzdem sind wir erst seit wenigen Jahren draufgekommen. Herzlichen Glückwunsch. Nee, aber es ist halt vorher einfach als Begriff nicht bekannt gewesen. Es ist vielleicht anders gedeutet worden oder anders benannt worden. Man ist anders mit umgegangen. Also, posttraumatische Belastungsstörung ist typischerweise auf ein existenziell bedrohliches Ereignis, Einzelereignis. Kleine Spoiler, vielleicht ein paar Minuten vorspulen, falls man mit solchen Ereignissen irgendwie selber zu tun hat. Ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele. Das ist wirklich irgendwelche großen Katastrophen quasi, bei der viele Menschen ums Leben gekommen sind, aber man selber überlebt hat, was aber offensichtlich quasi vielleicht ein Nahtoderlebnis war oder wo einem offensichtlich war, dass man hätte auch sterben können. Flugzeugabstürze, wo man überlebt hat. Irgendwelche Morde, sonstigen Gewalttaten, die man erlebt hat. Das sind typische Einzelereignisse, genauso wie Autounfälle und dergleichen. Da ist man davon ausgegangen, okay, das ist durch posttraumatische Belastungsstörungen in unserem normalen Umfeld oder eben halt solche Kampfeinsätze im Krieg, irgendwelche, wo man halt solchen Extremsituationen ausgesetzt war. Die aber alle entweder Einzelereignisse waren oder zeitlich stark begrenzt waren. Also einzelne Kampfeinsätze, mehrere Tage vielleicht, maximal ein paar Wochen oder sowas. Aber eher weniger. Das kannte man mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Dann hat man aber festgestellt, dass sehr ähnliche Effekte auch bei anderen Personen festzustellen war, wo sich keine solchen Einzelereignisse irgendwie haben dingfest machen lassen. Und das war lange Zeit als Diagnose so nicht vorgesehen. Ja, also Diagnose geht ja immer davon aus, wir haben einen Kriterienkatalog, weil wir haben festgestellt, dass alle Leute, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben, ein Begriff, den wir vor kurzem erst selber erfunden haben für Leute, die ein bestimmtes Verhalten gezeigt haben und nur Leute quasi, die diese Diagnose haben. Und die haben dann eigentlich, bei denen hat man dann immer gefunden, dass es ein entsprechendes Einzelereignis gab. Also man hat das vorher so definiert und deswegen finden wir nur das und so weiter. Das ist immer so dieser komische Ringschluss, der sich ergibt, diese Tautologie oder diese selbsterfüllende Prophezeiung so ein bisschen von Diagnosen. Ja, jedenfalls ließen sich halt andere Leute leider da drin nicht einordnen in diesen Diagnosebegriff, was man da halt gefunden hat. Also das Schubkästchen quasi, in das man die Leute reingestopft hat, war halt schon gezimmert und da hat man halt wohl ein paar rechts und links vergessen oder gefunden, die da irgendwie wohl nicht reinpassen. Ja, also was hat man gemacht? Wir brauchen einen neuen Begriff. Ja, ein neues Schubkästchen an der Stelle, weil das alte ist ja definiert und da kann man ja nichts mehr dran ändern. Gab es zwar noch bis vor kurzem nicht und wir haben es frei erfunden, aber jetzt ist es halt so und jetzt brauchen wir halt ein neues. Okay, kann man ja so machen. Entsprechend ist der Begriff komplexe posttraumatische Belastungsstörung dann erfunden worden. Es gab die Diagnose und komplex bedeutet in dem Fall halt einfach, dass es über einen längeren Zeitraum viele Ereignisse sind oder eine vielleicht eher diffuse, existenziell bedrohliche Situation ist. Also, ich nenne jetzt auch wieder ein paar Beispiele, also Spoiler-Alarm, falls jemand da vielleicht was Kritisches irgendwie erlebt hat. Geiselnahme verschleppt über Wochen und Monate existenziell bedrohlich. Man weiß nicht, ob man überlebt. Das ist ständig Tag und Nacht irgendwie unsicher. Aber auch bedrohliche Kindheit. Und wir hatten ja schon gesagt, in der Kindheit ist man existenziell sehr stark abhängig von seinen Eltern. Entsprechend ist man auch besonders sensibel an dieser Stelle und es reichen im Prinzip schon relativ niedrigschwellige Sachen, die einem vielleicht gar nicht so schlimm vorkommen würden als Erwachsener, die reichen schon aus, um sowas wie eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung bei Kindern zu verursachen. Und da reicht es schon, wenn wichtige, existenziell notwendige Sachen nicht stattgefunden haben. Und existenziell notwendige Sachen sind auch entsprechende Sozialkontakte und Rückmeldungen mit den Eltern. Das heißt, waren die emotional-sozial nicht verfügbar? Kann das schon reichen, dass sich eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung ergibt, weil es für das Kind existenziell bedrohlich war, weil es tief verankerte, aus der Evolution kommende, todesnahe Erlebnisse hatte quasi, dadurch, dass es sozial-emotional abgeschnitten war von den Leuten, von denen es existenziell abhängig war. Weil es faktisch eine Bedrohung war, auf die es sich angepasst hat. Das sind alles Anpassungsvorgänge, die kommen aus unserer Evolution heraus. Die sind auch nicht einfach so abstreitbar oder lassen sich auch nicht einfach so wegdiskutieren, wo man dann als Erwachsener sagen kann, ja, aber eigentlich, jetzt weiß ich ja, dass es gar nicht so schlimm war. Nee, das hat sich halt auch epigenetisch einfach verankert. Wie gesagt, bei Ratten kann man es schön nachweisen, bei Menschen ist es ein bisschen schwieriger, das so genau, aber auch da gibt's klare Tendenzen, dass man eigentlich weiß, das funktioniert ziemlich sicher, ziemlich genauso. Da hat sich einfach was festgesetzt und verändert. Und das sind komplexe posttraumatische Belastungsstörungen, stark unterschätzt bei uns immer noch. Also das heißt, wahrscheinlich stark unterdiagnostiziert. Das betrifft wahrscheinlich viel mehr Menschen, als man heute diagnostiziert hat oder relevant ist. Problem ist, die kennen das halt alle von klein auf. Das heißt, die haben nicht wie bei einer posttraumatischen Belastungsstörung nach einem katastrophalen Einzelereignis als Erwachsener dieses Vorher-Nachher-Leben. Das heißt, wo sie sagen, bis zu dem Unfall war ich jemand, der wenig reizbar war, sich sehr sicher gefühlt hat und keine Probleme hatte. Und nach dem Unfall, mit einem Abstand halt von mehreren Wochen, bis ich das epigenetisch und so weiter richtig verankert hatte, oder vielleicht auch schon schneller, haben sich folgende Probleme quasi für mich ergeben oder folgende Veränderungen habe ich festgestellt. Menschen, die das als Kind schon hatten, vorzugsweise sind das auch vulnerable Bereiche oder sensible Bereiche innerhalb der ersten Monate, wo auch die Sprachentwicklung nicht so gut ist, die ganze Gedächtnisentwicklung nicht so gut ist. Das heißt, wo einfach kein aktives Vorher-Nachher irgendwie oder kein Referenzieren auf andere Situationen oder so möglich ist. Die kennen es nicht anders und gehen einfach damit halt um, so gut es geht, in der Annahme, dass es ja allen so geht und dass alle ja potenziell solche Probleme irgendwie haben, stellen dann aber doch fest, dass sie sich mit vielen Sachen halt irgendwie schwerer tun oder anders funktionieren oder andere Bedürfnisse haben und auch andere Fähigkeiten. So, das ist komplexe posttraumatische Belastungsstörung, also ganz schnell erklärt. ADHS ist nur was komplett anderes. Oder auch nicht. Und da wird's jetzt spannend. Es gibt nämlich zwei große Denkrichtungen an der Stelle, die alle was für und wider haben. Und das sind alles renommierte, etablierte Leute. Das eine ist ein Professor Dr. Barclay. Das andere ist ein Dr. Matti. Vereinfacht. Ich schreibe es mal irgendwo in die Referenzen unten rein, dass ich auch... ich habe kein besonders gutes Namensgedächtnis, aber das habe ich mir so grob gemerkt. Und ich kenne die Typen eigentlich auch aus verschiedenen Videos und ich finde sie beide super und toll. Das eine ist aber quasi diese Barclay, diese Denkschule quasi, der also weiß sehr gut Bescheid über Neurologie im Gehirn, über die Botenstoffe, wie da was wirkt und das Verhalten und so weiter und hat mit ADHS wirklich viel gemacht und viel geleistet und viel Aufklärungsarbeit gebracht und viel Verständnis und so weiter. Er ist aber halt sehr stark auf dieser rein genetisch verankerten Schiene von ADHS. Das heißt, er adressiert einen Bereich von ADHS, der ganz klar davon ausgeht, dass es unterschiedliche genetische Arten von Menschen gibt. Also im Sinne der Neurodiversität könnte man auch sagen, es gibt halt auch Menschen, die halt bestimmte Veranlagungsbereiche haben. Und die führen dazu, dass die ganze Gehirnchemie anders funktioniert. Das krasse und auf Störungen und Krankheit irgendwie getrimmte Ding wäre dann wieder zu sagen, ja, das ist halt, die haben eine Gehirnstoffwechselstörung. Da funktionieren einfach Dopamin und Serotonin zum Teil, also aber primär geht es so oft um Dopamin und so weiter. Das funktioniert einfach nicht richtig. Das ist nicht ausreichend vorhanden. Wenn es nicht ausreichend vorhanden ist, funktioniert die Übertragung nicht, dann können die gewisse Sachen nicht, dann haben die ein Problem. Also Störung, Krankheit. Ich würde sagen, es ist eine Anpassung, und darauf komme ich dann gleich auch noch. So, das ist aber der eine Teil quasi mit ADHS, ist eine genetische Veranlagung und eine andere Gehirnneurologie. Stoffwechsel funktioniert anders im Gehirn. Dadurch ergeben sich Veränderungen. Man kann mit Medikamenten hier eingreifen und quasi was beheben, quasi was nicht richtig funktioniert. Also im Sinne einer Brille oder einer Krücke oder sowas, das ist nicht deswegen alles weg, aber man kann es unterstützen und beheben und was machen. Und es ist auch richtig. Auch richtig ist aber, dass ein Haufen Leute mit ADHS offensichtlich ganz viele Bereiche bedienen und abdecken, die man eigentlich eher der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung zuordnet. Die möglicherweise nicht ausreichend diagnostiziert ist. Man könnte also sagen, okay, klar, es macht Sinn zu differenzieren. ADHS ist nur der genetische Teil und komplexe posttraumatische Belastungsstörung ist nur das, was wir quasi aus unseren Erlebnissen aus der Kindheit oder vielleicht sogar epigenetisch vererbt quasi aus den früheren Generationen bekommen. Und da wird's dann halt schon schwierig an der Stelle, weil Epigenetik ist halt wiederum was dann halt, also wir wissen aus der Traumaforschung, dass es epigenetisch eingreift, was wiederum Steuerfunktionen quasi, also eine massive Steuerfunktion auf unserer Genetik hat, was wiederum so wirkt, als ob es genetisch quasi eine Veranlagung ist, die über Generationen hinweg übertragen wird, weil so ist ja das, was Barclay so schön sagt, ja, man kann es ja nachweisen, dass es quasi genetisch ist, weil auch Kinder oder auch Zwillinge oder so von entsprechend Diagnostizierten eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, das dann auch zu haben. Und dabei geht es aber nicht um Wahrscheinlichkeiten von 100% oder nahezu 100%, sondern geht es um Wahrscheinlichkeiten zum Teil von 30% oder 60% oder sowas. Wo man dann die Frage stellen kann, Moment mal, wenn es genetisch so ist und es sind eineiige Zwillinge, wieso habe ich dann nicht 100% oder nahezu 100%? Da muss es ja irgendwie einen anderen Faktor geben. Und das ignoriert Barclay aber komplett und Mathé fokussiert es halt stark und sagt, naja, es gibt halt viele Faktoren und das ist nicht genetischer als viele andere Dinge. Und genauso könnte ich auch sagen, es muss wohl irgendwie ein Bäckergen geben, weil die Chance dafür, dass du Bäcker wirst, wenn deine Eltern Bäcker waren, irgendwie ist halt auch erhöht, um ähnlichen Prozentsatz oder so. Also jetzt mal am anschaulichen Beispiel, wo man sagen kann, ja, dann gibt's wohl ein Bäckergen. Ist ja auch gar nicht so abwegig, dass ich genetische Voraussetzungen vielleicht habe, die mich eher zum Bäcker machen. Wahrscheinlicher ist es aber und offensichtlich ja, dass ich quasi andere Prägungen und andere Faktoren auch nochmal drin habe. Ich bin der Meinung, beide haben auf gewisse Weise recht. Problem ist, unsere Diagnostik, so wie sie angelegt ist bei ADHS, ist hochgradig schwammig. Ist oft so eine Ausschlussdiagnose nach dem Motto, wir graden alles andere ab. Das macht man aber auch mehr oder weniger perfekt. Und wenn es dann, wenn dann nur das übrig bleibt und wir schon irgendwie Nachweise aus der Kindheit haben, also wenn jemand Glück hat und hat noch seine Grundschulzeugnis irgendwie greifbar und da hat die Lehrerin auch noch reingeschrieben, dass er irgendwie unaufmerksam war, dann ist es ADHS, weil es ist ja was Genetisches, also muss es schon in der Kindheit vorhanden gewesen sein und sonst muss es was anderes sein. Blöd daran ist, komplexe posttraumatische Belastungsstörung ist halt auch schon in der Kindheit vorhanden, wenn es aus der Kindheit herauskommt, was halt oft der Fall ist. Das heißt, wenn derjenige unaufmerksam war oder halt unruhig und so weiter, könnte das sein, dass es aufgrund eines traumatischen Erlebnisses, es könnte auch sein, dass es aufgrund einer Stoffwechselanomalie im Gehirn ist, die genetisch veranlagt ist. Die Frage ist nun, muss man es an der Stelle so stark trennen? Macht es Sinn? Macht es Sinn, in anderen Bereichen zu trennen? Also wo hat es Vorteile, es zu trennen und wo hat es Nachteile? Ist jetzt sehr komplex, kann ich jetzt in der ersten Folge auf keinen Fall abschließend behandeln und kann man vielleicht überhaupt nie abschließend behandeln zu unserer Lebzeit. Wird sich wahrscheinlich noch einiges dran tun. Mein Eindruck ist, die ganze Diagnostik oder auch die Diagnosefestlegung und Definition von ADHS ist unklar und vereinnahmt in vielen Bereichen oder man hat sich wahrscheinlich in vielen Bereichen ursprünglich mal Leute genommen, die sowohl aus genetischen Faktoren als auch aus komplexen posttraumatischen Belastungsstörungsfaktoren, also die eigentlich aus einer anderen diagnostischen Ecke kommen, die man aber ungenügend betrachtet hat. So, und die hat man alle genommen und hat gesagt, das sind wohl Menschen, die haben ADHS und danach richten wir das jetzt alles aus und entwickeln unsere Symptomkategorien und so weiter. Das heißt, diese Schublade, die man gezimmert hat, da waren schon von Anfang an genetische Faktoren drin und Belastungsfaktoren aus der Kindheit. Die hat man da schon mit reingebaut ins Design quasi von ADHS, dieses ADHS-Begriffes. Und dann ist man draufgekommen und hat das wieder künstlich irgendwie auseinanderzerren wollen, was nicht richtig funktioniert hat. Da hat man eine zweite Schublade daneben gebaut, aber die hat sich eigentlich ständig überlappt und in Kontakt und war nie so ganz sauber zu trennen eigentlich. Und ADHS und komplexe posttraumatische Belastungsstörungen haben wahnsinnig viele Überlappungen. Das ist anerkannt und das ist klar. Meiner Meinung nach ist der Unterbau auch sehr ähnlich in einigen Bereichen. Es sind aber unterschiedliche Faktoren, die dazu führen, aber das habe ich bei vielen Dingen. Also ich trenne ja auch nicht bei anderen aus dem Mental Health Bereich aus anderen Diagnosen quasi nach. Naja, es gibt das rein genetisch und das rein aus Erfahrung und so weiter, wo ich sagen kann, das ist meistens eine Kombination aus verschiedenen Faktoren und verschiedenen Formen. Das akzeptiert man in vielen Bereichen. Und es würde da denke ich auch Sinn machen, weil es ergibt sich für mich so ein gewisses Bild. Es gibt Menschen, die kann man stärker auf diese rein genetische Schiene einordnen. Und die kommen mit ihrem Leben vielleicht einigermaßen klar. Das sind erfolgreiche Unternehmer, Abenteurer, die auch durchaus wagemutig sind, die sehr kreativ sind, aber auch sprunghaft, die dauernd ihren Job wechseln, die 5 verschiedene Unternehmen gründen, von denen 4 wieder pleite gehen, aber 1 super erfolgreich ist. Lauter solche Sachen. Es gibt aber auch welche, die sehr stark auf Sicherheit gehen und sehr, ja, die so eine gewisse Wohlfühlzone brauchen, die eher so das Problem haben, dass sie sich absichern wollen, alles also eine gewisse Kontrolle brauchen, wo man eher sagen kann, okay, das sind eher Faktoren, die wahrscheinlich dafür sprechen, dass es aus komplexer posttraumatischer Belastungsstörung zumindest auch herauskommt. Und mein Eindruck ist jetzt, dass gerade Menschen, die sich besonders schwer tun mit der Gesamtthematik an der Stelle, beides haben. Was auch völlig Sinn machen würde, weil sich's halt eben sehr fatal ergänzt an vielen Stellen, weil gerade diese Unruhe halt aus einer Vorsicht oder einer chronifizierten Angst heraus quasi ergeben kann, die epigenetisch sich auch irgendwo festgelegt hat, aber halt auch auch genetisch festgelegt werden kann. Und da kommen wir zu dem anderen Teil. Also was ist genetisch dann eigentlich ADHS? Ja, da gibt's dann viele Erklärungen mit irgendwie Dopaminrezeptoren, die zu wenig sind oder dass Dopamin wieder zu schnell aufgenommen wird oder zu wenig ausgeschüttet wird oder falsch gebildet wird und deswegen nicht so gut funktioniert. Und ja, ist vielleicht auf einer sehr einfachen Ebene so ein bisschen so eine Erklärung. Frage ist aber, warum ist denn das entstanden und hat sich bis heute gehalten an der Stelle? Und die Antwort darauf ist möglicherweise relativ einfach. Das menschliche Gehirn hat ein paar wichtige Grundfunktionen, einen bestimmten Zweck. Es ist eine sauteure Investition eigentlich, das verbraucht wahnsinnig viel Energie, ist ziemlich komplex, das muss seinen Mehrwert auch irgendwo unter Beweis stellen und ständig reamortisieren. Bedeutet, es muss Energie sparen. Das Gehirn ist dafür da, uns davon abzuhalten, Energie zu verplempern. Weil in der Evolutionsgeschichte über die allergrößte Zeit hinweg wir eben keinen Überschuss an Nahrung und Energie hatten, sondern eine potenzielle Unterversorgung. Das heißt, wir mussten immer schauen, wie kriegen wir genügend Energie her und wie verschwenden wir auf der anderen Seite nicht sinnlos Energie. Es macht auch Sinn, ständig auf Nahrungssuche oder ständig zu versuchen quasi, wie man sich neue Möglichkeiten erschließt, was relevant ist, sich stark darauf fokussiert, wie kann man sich fortpflanzen, also Sex, wie kann man sich wirklich Nahrung zuführen, wie kann man auf Gefahren gut reagieren, dass man die wirklich sieht. Also man stellt sich nur mal vor, irgendwie man ist halt draußen immer noch im Dschungel unterwegs, wie wir das halt bis vor 12.000 Jahren halt auch waren. Also nicht nur Dschungel, Prärie und alles, aber da waren andere Faktoren notwendig. Wir waren als Jäger und als Sammler darauf angewiesen, dass wir wirklich sehr aufmerksam waren, sehr viele Dinge wahrnehmen. Aber wir auf jeden Fall sehr sensibel darauf sind, quasi, was die Relevanz einer Tätigkeit oder von Eindrücken angeht. Und wir gleichzeitig sehr viele Eindrücke in uns aufnehmen, dadurch aber auch in der heutigen Gesellschaft potenziell halt überreizt sind, wenn einfach zu viele Sachen kommen, also mehr als wir früher halt in der normalen Umwelt hatten. Das ist ja sehr reizarm oder auf eine bestimmte Reizart quasi ausgelegt quasi, mit der Menschen immer noch gut zurechtkommen. Also man kann es zeigen, dass wir im Wald und in der Natur halt einfach gut funktionieren, weil wir darauf halt einfach angepasst sind sehr lange. Und wir in unserer Zivilisation heute halt oft mit vielen Reizen zu tun haben, die uns halt zu stark fordern. So, und diese Anpassung jetzt mit ADHS ist schlichtweg eine, die eine erhöhte Sensibilität auf Relevanz hat. Das heißt, alles, was uns entsprechend fordert und relevant und interessant erscheint, irgendwelche Aufgaben, Herausforderungen, sinnvoll schlüssige Konzepte, wo wir uns erklären können, warum und wieso und der Zweck und so weiter. Passt super. Das kann man sich, da kann man sich extrem für motivieren und steckt Energie, entsprechend viel Energie rein. Also das ist das, was bei ADHS dann auch als Hyperfokus bekannt ist, wo die Leute rundherum viel ausblenden können und sich wirklich sehr stark auf ein Thema fokussieren, bis sie das wirklich komplett im Griff haben und da auch extrem leistungsfähig sind. Aber auch eine absolute Minderleistung haben bei allen Sachen, die keinen Sinn ergeben für sie, die keine Relevanz für sie ergeben, die von keinem, sagen wir, taktisch-strategischem Interesse sind, bezüglich Fortpflanzung, Ernährung und so weiter. Das langweilt. Das ist einfach sinnlos, unnütz. Und das ist quasi eine Reizunterforderung oder eine Unterforderung, Untermotivation und so weiter. Und dann wird eher danach gesucht, wie man solchen Situationen entkommt, um seine Kapazitäten, die man einfach hat, gewinnbringender irgendwo anders einsetzen zu können. Also nach dem Motto, ich bin ja gerade in einer Umgebung quasi, wo es für mich keine Nahrung und keine Fortpflanzungsmöglichkeiten gibt, wo ich mich auch nicht besonders sicher fühle und sonst was. Die Umgebung ist für mich abstoßend quasi. Ich suche eher nach etwas anderem. Nach der sicheren Höhle, nach den Fortpflanzungsmöglichkeiten, nach Ernährungsmöglichkeiten. Um es jetzt vereinfacht zu sagen, es gibt noch ein paar mehr, aber so. Und das ist im Wesentlichen dann eigentlich diese Unruhe. Das heißt, das, was man sehr frühzeitig eigentlich so als Stereotyp mal gekannt hat bei ADHS, also der Zappel-Philipp, das war der männliche Schüler, der unruhig halt irgendwie rumgehappelt ist und der Lehrerin halt vorne irgendwie nicht die ganze Zeit da irgendwie die volle Aufmerksamkeit geschenkt hat und dann da und andere Sachen gemacht hat, der hat das einfach nicht relevant gefunden. Der hat andere Sachen gebraucht. Der war unterfordert vielleicht auch an einigen Stellen, muss sich aber auch nicht so sehr für die Sachen interessieren. Keine von diesen Grundbedürfnissen war irgendwie abgedeckt. Der war zu sensibel eigentlich auf diese Relevanzgeschichten. Es ist eine genetische Neuerung, die wahrscheinlich eben vor 12.000 Jahren mit der Sesshaftfärbung der Menschen einherging. Und auch dazu werde ich mal sehr viel genauer einiges machen müssen, weil da hängen einige spannende Sachen dran. In dem Zuge hat sich wahrscheinlich eine neue Fähigkeit bei Menschen entwickelt, die eine bessere Entkopplung von der Relevanz von Dingen ergeben hat. Also Dinge mussten nicht mehr so relevant sein, um eine gewisse Motivation dafür aufzubringen. Also Menschen waren auch in der Lage, irgendwelche Sachen zu machen, deren Sinn und Zweck sie nicht verstanden haben. Das waren nämlich genau Geschichten, die in dem Zuge passiert sind, dass große Tempelanlagen gebaut worden sind. Also ein höherem Ziel gefolgt worden ist, irgendwie Vorgaben von anderen, Ideologien und so weiter. Aber auch, dass ich quasi meinen Acker bestelle. Ja, da Tag ein, Tag aus, diesen blöden Acker da irgendwie umflüge, irgendwie dafür, dass ich vielleicht im übernächsten Winter dann irgendwie nicht verhungere, weil ich dann da genügend Samen und so weiter. Also sehr starkes Vorausplanen, was aber komplett entkoppelt ist eigentlich von meinem Hier und Jetzt und den akuten Bedürfnissen, Bedrohungen, Anforderungen und so weiter. Also etwas, wofür das Gehirn in seinen Ursprüngen lange Zeit eigentlich überhaupt nicht konzipiert war, was jetzt aber neu dazukommt, dieses sehr langfristige Vorausplanen in sehr abstrakte Bedürfnisse und Ideen hinein. Das macht Sinn, es hat Entwicklungsvorteile an der Stelle in vielen Bereichen. Es hat überhaupt erst die ganze Gesellschaft und die größeren Zusammenhänge ermöglicht. Aber es ist eine Anpassung wiederum gewesen, die nicht nur Vorteile hatten für den Menschen, aber die sich halt durchgesetzt hat. Die aber genetisch halt nicht bei allen Individuen gleichermaßen stark sich verankert hat. Und auch das hat wahrscheinlich Gründe, weil es in dieser Gesamtgesellschaft riesige Vorteile hatte, wenn man unterschiedliche Leute hatte und auch Menschen mit dem, was man heute vielleicht als dieses genetische ADHS kennt, dass auch die nach wie vor große Vorteile hatte. Ja, kann ich jetzt nicht in der ganzen Fülle quasi jetzt komplett erklären. Aber möglicherweise sind das genau quasi diese eigentlich ursprünglich bis vor 12.000 Jahren absolut üblichen und dominierenden Gene gewesen, die wir heute in diesem genetischen ADHS irgendwie wiederfinden und wo wir heute sagen, das ist eine Störung oder ein Defizit quasi. Das ist eigentlich aber, wenn jemand quasi unfähig wirkt, solche abstrakten Ziele und Aufgaben zu verfolgen oder irgendwelche monotonen Dinge irgendwie zu tun, dann ist die Frage, ob das wirklich ein Defizit ist oder ob das eigentlich eine Anpassung ist, drauf halt keinen monotonen Scheiß und keine abstrakten theoretischen Sachen irgendwie zu planen, die vielleicht irgendwann später mal relevant werden oder auch nicht. Das ist halt wieder so eine Abwägung und eine Strategiefrage. Beides hat Für und Wider und insofern haben wahrscheinlich einfach unterschiedlich veranlagte Menschen sehr gut über lange Zeit zusammengewirkt und zusammengearbeitet, aber mit Zuge der Industrialisierung und unseren stark verändernden Arbeitsplatzsituationen und so weiter wurde es problematischer und diese Nischenbereiche sind immer kleiner und weniger geworden für Menschen, die eben halt noch eine andere genetische Option da mitbringen, obwohl sie großes Potenzial haben und wir das nach wie vor an vielen Stellen auch unbedingt brauchen. Kommen wir dann auch nochmal drauf. Das aber überhaupt mal zu verstehen, ist eigentlich das Wichtige, um dann halt auch den richtigen Leuten die richtige Umgebung zu bringen und auf einmal funktionieren Sachen irgendwie viel besser. Man nutzt die Chancen, die man hat und die Möglichkeiten und Potenziale, die da sind und gleichzeitig reduziert man viel von diesen Problemen. Ja, also wie gesagt, das ist so dieser genetische Teil, den ich absolut sehe im Kontext mit ADHS. Ich glaube nur, von Grund her hat man ADHS als Diagnose schon mal so designt, dass da drin auch komplexe posttraumatische Belastungspatienten, Betroffene quasi mit eingebaut wurden. Und insofern macht es keinen Sinn, glaube ich, das so stark zu trennen. Das war von Anfang an vom Design her eigentlich nicht sauber getrennt. Man müsste die Begrifflichkeiten vielleicht ein bisschen anders prägen, hätte aber trotzdem. Also Diagnosen gibt es ja typischerweise dann, wenn ein entsprechend hoher Leidensdruck da ist. Also ich habe ja gesagt, das ist ein Großteil eigentlich, ist vielmehr der Unterbau eigentlich, was drunter ist, sondern ganz so oben die Spitzen, das sind so die Diagnosen, das sind die, die besonders viel Probleme haben in ihrer jeweiligen Umgebung. Also das heißt, man muss auch wieder sagen, auch die Umgebung ist schuld und so weiter. Aber nur die da oben sieht man. Und ja, wer erscheint dort oben? Das sind eben die, die aus beiden Richtungen, aus komplexer posttraumatischer Belastungsstörung vor allem was mitbringen und dann aber halt auch aus diesen genetischen Faktoren. Und wenn beides halt zusammenwirkt, dann noch mit der falschen Umgebung zusammenkommt, dann ergibt sich das Problem oder dann ist dieses Problem halt besonders deutlich. Das heißt, im Prinzip sind das eigentlich, was man in so Diagnosen immer sieht, halt diese Mischformen und das andere, diese Reinformen sozusagen, die sind meistens eigentlich oder die sind häufig mit niedrigem Leidensdruck versehen und findet man insofern in dieser Diagnosen eigentlich kaum wieder. Insofern machen Diagnosen für diese Einzelsachen nur begrenzt Sinn. Sie machen aber als Begriffe Sinn, um zu erklären und zu verstehen, was da einzelne Faktoren sind, wie das im Unterbau funktioniert und so weiter. Das ist aber halt nicht so sehr das, was Diagnostik versucht, die ja eigentlich sagt, ich will einen Leidensdruck und dann will ich sehen, was hat der für eine Störung, dann reparieren wir das entsprechend, da muss die Krankenkasse Geld zahlen und so weiter. Ist jetzt stark vereinfacht und vielleicht auch ein bisschen unfair an manchen Stellen, aber das ist so trotzdem so die Problematik, wie ich sie so ein bisschen da sehe. Ja, insofern komplexe posttraumatische Belastungsstörung und ADHS, ich würde es nicht getrennt betrachten. Von den Begrifflichkeiten kann man sich aber vortrefflich immer wieder streiten, dass man sagt, was ist denn nun ADHS eigentlich genau? Muss ich das abtrennen, muss ich es nicht abtrennen? Neue Begriffe würden sich, glaube ich, da anbieten, einfach um diesem Dilemma entgegenzuwirken. Und vor allem auch, da muss ich mit vielen weiteren Folgen zum Thema ADHS wahrscheinlich noch wesentlich tiefer einsteigen. ADHS ist eigentlich eine Begriffsbildung, die komplett schräg ist, weil sie zwei wesentliche Eigenschaften von Betroffenen adressiert, die die Neurotypischen am meisten hassen und stören. Nämlich, die Leute sind unaufmerksam und die Leute sind hyperaktiv. Also das heißt ja, ADHS ist ja Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Und um das vielleicht auch noch kurz zu sagen, die Folge wird ein bisschen länger. Ich habe es befürchtet, auch wenn ich nur alles hier so ein bisschen anreißen kann. Also Aufmerksamkeitsdefizit heißt schon mal nicht, dass das Menschen sind, die das Gefühl haben, ich krieg nicht genügend Aufmerksamkeit, hallo, beachtet mich jemand. Da gibt's auch Diagnosen dafür, das ist auch ganz spannend, das sind andere Sachen. Aber das ist nicht gemeint mit Aufmerksamkeitsdefizit hier. Ein Missverständnis, was ich auch früher lange hatte. Sondern Aufmerksamkeitsdefizit heißt so viel wie so, konzentrier dich bitte auf die Sache davon, konzentrier dich auf die Lehrerin davon und so weiter und hör dir aufmerksam zu. Aha, aha, aha. Ach, guck mal, was denn das Interessantes? Das ist ja viel spannender da eigentlich. Und das da drüben, wie funktioniert das eigentlich? Und ach, hier, da habe ich doch schon immer. Das ist ein Aufmerksamkeitsdefizit. Man kann sich nicht so schön auf monotone, irrelevante Sachen konzentrieren. Und das ist einfach aufgrund von einem anderen Gleichgewicht quasi, in dem, wie das Gehirn halt sich da austariert von den Sachen und die halt einfach weniger Botenstoffe da freisetzt, die notwendig sind, um sich mit irrelevanten Sachen auseinanderzusetzen, um Energie zu sparen. Also das Gehirn ist eigentlich, passt sich dem nur an. setzt die Energie viel zielgerichteter dort ein, wo es als besonders akut relevant empfunden wird. Und das zweite ist Hyperaktivität. Die Leute erscheinen oft sehr unruhig. Das heißt, die zappeln halt rum, machen dies, machen das und so weiter. Das ist aber eigentlich das gleiche Ding. Also das heißt, man braucht eine gewisse Aktivität. Man hat ständig halt Gedanken. Man ist sehr viel aktiver eigentlich. Und es kann nach außen sichtbar werden, was halt bei Jungs stärker der Fall nach außen eben ist und dadurch halt auch eher diagnostiziert wird und eher auch andere stört. Und bei Mädchen ist es halt oft, potenziell auch wegen der anderen Sozialisierung, aber vielleicht aufgrund anderer Faktoren auch, eher nach innen gerichtet. Das heißt, sehr starke Gedanken, Fantasien, Tagträumen und so weiter. Es sind aber auch alles sehr kreative Prozesse, die da stattfinden und die sehr viel planen und vorausbauen. Das heißt, wo andere halt nichts denken, ich sag's mal übertrieben, da entwickeln halt andere riesige Pläne und Sachen und so weiter, von denen sie dann wiederum zehren oder wo dann halt was rauskommt oder wo dann große Erfindungen gemacht werden an irgendeiner Stelle oder Entdeckungen. Insofern sind das aber die zwei Faktoren, bloß das erklärt ADHS aus meiner Sicht halt überhaupt nicht richtig, sondern es ist halt genau diese Thematik mit Symptomatik. Was fällt uns bei diesen Menschen am besonders auf? Okay, sie zappeln rum und sie gucken nicht die ganze Zeit nach vorne in der Schule. Okay. Ja, dann ist das wohl eine Störung quasi, dies entsprechend. Also insofern, der Begriff, der könnte eigentlich weg, aber er ist halt etabliert, er wird halt auch immer noch gerne verwendet, weil es halt irgendwie sich geprägt hat und auch von Betroffenen wird er verwendet. Aber gerade im Kontext damit, dass man eigentlich diese genetische Variante oder diese genetische Vorbedingung quasi ein bisschen auch von der, von diesem Traumakomplex irgendwie trennen will, wäre es angebracht, hier neue Begriffe zu etablieren. Mache ich das auch irgendwann mal einfach hier. Und trotzdem ergänzt sich beides halt stark. Und gerade diese Hyperaktivität oder auch dieses nicht auf was Langweiliges, Irrelevantes gerichtet sein, ist auch was, was man aus dieser komplexen posttraumatischen Belastungsecke oder diesen traumatischen Erlebnissen heraus kennt als Hypervigilanz, also besondere Aufmerksamkeit, besondere Wachsamkeit. Wo sind Gefahren? Wo sind Probleme? Was könnte passieren? Das da hinten? Nein, da, dort, nein. Ich habe alles im Blick und so weiter. Also so, wie man das vielleicht so von diesen Bodyguard-Geschichten so kennt, so diese insofern super Leute mit ADHS und Hyperaktivitäts Störung möglicherweise, aber dafür vergessen sie vielleicht in der Begeisterung irgendwie Sachen abzuchecken, dann denjenigen mitzunehmen, den sie eigentlich beschützen sollten. Wäre möglich. Es hat verschiedenste Faktoren. Es hat trotzdem haben Leute mit diesen Eigenschaften in vielen Berufsfeldern riesige Vorteile, wenn sie das halt entsprechend einschätzen können und dann auch gut ihre Vorteile ausspielen und gleichzeitig das, wo sie vielleicht ein bisschen schwerer mit tun, oder wo sie andere Bedürfnisse haben, dann vielleicht gut kompensieren und einbauen können, dass man sich da entsprechende Mechanismen schafft. Aber das gilt für alle Menschen, weil man auch normale, also neurotypische als Defizitmenschen vorstellen kann in anderen Bereichen. Die sind nicht so aufmerksam. Die kriegen vieles nicht mit. Das ist leider so. Und die haben dann auch kein Verständnis dafür, wenn andere da irgendwie Sachen mitkriegen oder sie auf irgendwas aufmerksam machen. Sehen es nicht als so relevant an. Ich hatte das schon angesprochen an ein paar Sachen. Sie gehen vielleicht auch eher von irgendwelchen monotonen, langweiligen Sachen aus, können sich nicht so sehr begeistern. Also tatsächlich ist es neurotypische, haben halt ein einigermaßen gemitteltes Leistungsverhalten quasi, ein Leistungslevel. Sind Sachen sehr irrelevant, sinkt ja nur leicht ab, ist also relativ robust und die können auch tierisch langweilige Sachen sehr gut machen, ist eine wichtige Eigenschaft für langfristige Sachen, die nur strategisch irgendwie Sinn machen, aber aus dem Moment heraus total todeslangweilig und Blödsinn. Aber wenn dann was richtig spannend und toll und interessant ist, dann kommen die auch vom Leistungslevel nur ein bisschen höher. Das heißt, für so richtig hochintensive Arbeiten, geistige Sachen, die wirklich faszinierend sind oder die besonders dringend sind, also irgendwelche Notfallgeschichten, Rettungssanitäter oder dergleichen, da sind die halt auch nicht so leistungsfähig. Da sind die schnell dann überfordert. Das heißt, da kommen die nicht über ihr Leistungsniveau hinaus. Das heißt, die operieren immer so im mittleren Bereich. Und das hat eben sowohl Vorteile wie Nachteile. Und das muss man beides sehen. An der Stelle kann man das aber richtig einsetzen. Also kann man diese die mit, also Jobs mit einer gewissen Grundlast, mit einer gleichförmigen Grundlast quasi, da sind die super geeignet. Jobs, die sehr sprunghaft irgendwas fordern. Jetzt brauchen wir total und jetzt brauchen wir gar nichts. Also eben irgendwelche Rettungskräfte oder dergleichen irgendwie, da sind genau die anderen Typen halt viel mehr gefordert irgendwie und besser. Und so ist das in vielen Bereichen und so muss man eigentlich auch damit umgehen, um da wirklich die Vorteile für alle rauszuholen. Dafür ist aber dieses Verständnis, was dieser ganze Unterbau ist und was da alles eine Rolle spielt und wie diese Sachen miteinander zusammenhängen und ineinander greifen, halt elementar wichtig. Und je besser man da wirklich ist, umso besser kann man für sich selber, aber auch mit anderen zusammen da arbeiten. Und das ist mit ein Grund, wieso ich diesen Podcast mache. Der kommt tatsächlich verstärkt aus diesem ganzen ADHS und komplexen posttraumatischen Belastungsstörungsbereich heraus vom Wissen her. Und viele von diesen anderen Themen sind da dran so ein bisschen angehängt, weil mir aufgefallen ist, dass also für mich das halt auch zu eng oft diskutiert wird und so weiter. Es gibt viele gute Podcasts auch zum Thema ADHS. Es gibt weniger zum Thema Traumafolgestörung und so weiter. Aber die gehen oft sehr isoliert an die Themen ran. Also dann ist wirklich das halt nur ADHS und so weiter. Und ich bin immer jemand, der sehr viel mehr assoziiert und viel mehr Kreuzverbindungen und so weiter zieht. Ich gucke dann auch, ob ich das halt irgendwo bestätigt finde. Und oft ist es so, dass man wirklich sagt, man hat den Verdacht. Und das hängt doch damit, also das ist so mein Gefühl. Und dann merkt man mehr und mehr, wie man dann irgendwie Belege und Indizien dafür findet, aus der aktuellen Forschung und Literatur heraus und sich da so ein Bild ergibt, was trotzdem durchaus diskutabel ist. Also wie gesagt, es geht hier nicht um den Weisheit letzter Schluss. Es ist ein Prozess. Das ist es aber tatsächlich auch bei vielen offiziellen Schriften und Lehrmeinungen und so weiter, wo man einfach merkt, das hat sich so viel entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Es ist erst seit so kurzer Zeit irgendwie anerkannt, dass auch Erwachsene ADHS haben können, zum Beispiel. Im Bereich komplexe posttraumatische Belastungsstörung gibt es ein riesiges Defizit, was sich erst langsam entwickelt, an der Kenntnis quasi, welche Auswirkungen wirklich Kindheitserlebnisse da haben. Also insofern, es gibt wenig Sachen, wo man wirklich sagen kann, die sind so. Und es gibt sehr viel, wo man sagen kann, das ist schon mal ein ganz guter Ansatz oder ein guter Gedanke oder eine gute Theorie, aber da muss sich noch was entwickeln. Und genauso ist das hier mit diesem Podcast. Das heißt, ich kann unendlich viele Folgen machen, indem ich einfach immer wieder ständig neue Gedanken und Entwicklungen und Korrekturen von alten Sachen und so weiter vielleicht mit einbringe oder sowas und diesen ständigen Entwicklungsprozess weiterverfolge. Mal sehen. Ich glaube, es ist einfach, dieses Themenfeld ist auch einfach so riesig und so schön, sich diese verschiedenen Sachen anzugucken, dass man auch dazu einfach extrem viele Folgen machen kann. Ich habe dann auch keine Bedenken, dass der Stoff ausgeht. Und wie gesagt, man kann es immer noch vertiefen, indem man wirklich mal akribisch durchgeht, was da einzelne Dinge sind und das mal herausarbeitet. Ich mache aber erstmal noch eine Episode auf jeden Fall zum Thema Autismus-Spektrum. Die wird möglicherweise ähnlich lang wie diese Folge hier, die jetzt 45 Minuten sind. Ich hatte ursprünglich mal vor, die etwas kompakter zu halten. Die Autismus-Spektrum-Störung heißt das offiziell, aber das Autismus-Spektrum ist meiner Meinung nach ebenso nicht von ADHS zu trennen. Insofern hätten wir auch die zwei Sachen zusammen in eine Episode packen können. Ich fand aber die Kombination ADHS, komplexe posttraumatische Belastungsstörung, etwas innovativer und progressiver. Und das ist ist aus meiner Sicht unterrepräsentierter an der Stelle, diesen Zusammenhang gleich mal aufzuzeigen. Dennoch, gleich im Anschluss, Autismus-Spektrum-Störung macht Sinn. Insofern sehen und hören wir uns da vielleicht wieder. Es hat mich gefreut, dass ihr heute wieder dabei wart. Für Kritik, Anregungen, Wünsche gerne einfach auf evomentis.de gucken unter Kontakt und ein bisschen Geduld haben, wenn es vielleicht nicht sofort eine Antwort dazu gibt, aber alle Zuschriften sind willkommen. Wie sagt man denn Zuschriften? Früher kamen da wirklich Postkarten an, wie ich noch ein Kind war. Heute sind es halt dann E-Mails und dergleichen. Also, ich freue mich über Rückmeldungen an der Stelle oder falls ihr mal eigene Themenwünsche habt, Anregungen, welche Einzelaspekte man besprechen kann. Noch gehen mir die Ideen nicht aus. Ich nehme aber auch gerne Anregungen an, um das ein bisschen stärker nach dem auszurichten, was vielleicht von Interesse ist. In dem Sinne, wir sehen und hören uns.
Evo Mentis. Evo Mentis. Evo Mentis. Evo Mentis. Evo Mentis.